Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen, zumindest die Augen. Auch euch im Livestream ganz herzlich willkommen, alle, die diese Predigt irgendwann einmal auf einem Endgerät nachhören werden. Schön schaust du rein. Heute feiern die evangelischen Kirchen den Ewigkeitssonntag. Man nennt ihn auch den Totensonntag. Es geht um das Andenken an Verstorbene, aber auch das in Erinnerung rufen der christlichen Hoffnung. Es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt eine Auferstehung. Wie Gust gesagt hat, Unsterblichkeit, ewiges Leben, das hat die Menschen schon immer beschäftigt und umeinander getrieben in Jahrtausenden. Der Tod, Überleben, Überleben des Todes hat aber in diesem Jahr eine neue Dimension erlebt. Man hat versucht, in den letzten 60 Jahren in unserer Kultur den Tod immer mehr zu ignorieren, auf die Seite zu schieben, aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Und die Covid-19-Pandemie hat uns daran erinnert, das funktioniert nicht. Nun, ich will auf diese Thematik heute Morgen nicht eingehen, weil ich einfach merke, viele sind müde, müde zu diesem Thema. Aber ich will mit euch zusammen zuerst einmal ein bisschen in die Medienwelt schauen, was dort so läuft zu unserem Thema, in die Wissenschaft und dann in die Bibel. Wer die Wochenzeitschrift Die Zeit hat, wird plötzlich, wenn er sie aufschlägt, mit dieser Frage konfrontiert: Wollt ihr ewig leben? Oder der Spiegel bringt einen Artikel mit dem Titel Wir werden ewig leben im Silizium. Es geht darum, dass Hirnforscher daran forschen, dass man unser Gehirn auf einen Computer speisen kann, damit man unser Bewusstsein auf den Computer speisen kann und wir dann ewig leben. Oder der Medienmogul Dimitri Itzkow hat den Traum bis ins Jahr 2045, uns so weit zu bringen, dass wir ewig leben können, indem unser Gehirn in einen Roboter implantiert werden kann und wir dann einen Avatar haben, der ewig auf dieser Erde lebt. Die Molekularbiologin und Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn, sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, Genforschung zu betreiben, und sie sagt es dann in einem Satz folgendermaßen: Theoretisch könnten wir Menschen unsterblich sein. Als ich das so las, habe ich gedacht, theoretisch könnte ich auch auf den Mond. Aber praktisch? Was ist davon zu halten? Die Menschen versuchen mit allen Mitteln, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, den Tod so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Nun, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, merken wir auch hier ist es ein sehr relevantes Thema, Thema ewiges Leben. Aber es geht darin nicht darum, den Tod so weit wie möglich nach hinten zu schieben, sondern über die Hoffnung, dass nach dem Tod das Leben weitergeht und wir so ewig leben können. Jesus Christus ist mit dem Anspruch aufgetreten: Ich bin gekommen, um euch ewiges Leben zu geben. Und er sagt über den Sinn vom ewigen Leben, dass wir dafür geschaffen worden sind, mit unserem Schöpfer eine ewige, erfüllende Beziehung zu leben. Er hat unter anderem gesagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 40: Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht, und damit meint er sich selbst, und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Das ist die Botschaft, die Jesus verkündet hat. Aber was bedeutet denn das eigentlich? Wie bekommen wir ewiges Leben? Ich will mit euch heute Morgen zwei Ereignisse aus dem Leben Jesu betrachten, die das veranschaulichen, die das deutlich machen, um was es geht. Das erste Ereignis zeigt uns die Frage, wie kann ein Mensch in eine ewige Beziehung zu Gott kommen? Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat mit seinen Schülern, die mit ihm unterwegs waren, seinen Jüngern darüber gesprochen, dass dort in Jerusalem etwas Schreckliches passieren wird. Er wird sterben, aber nach 3 Tagen wird er auferstehen, den Tod überwinden. Die Jünger konnten es überhaupt nicht verstehen, passte nicht in ihr Weltbild. Sie haben das zwar akustisch verstanden, aber was Jesus damit meinte, haben sie überhaupt nicht verstanden. Unterwegs lehrte dann Jesus verschiedene Themen. Da kamen ein paar Theologen zu ihm und haben ihn ausgefragt, kann man sich scheiden lassen? Jesus hat gesagt, nein. Und das hat dann irgendwas ausgelöst. Plötzlich wollten Eltern mit ihren Kindern zu Jesus kommen. Und wir lesen in Markus 10, Vers 13, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segne. Ich weiß nicht, ob diese Thematik mit Scheidung der Auslöser war, aber es ist für mich noch naheliegend, denn Scheidung hat ja oft auf Kinder massive Auswirkungen. Sie sind oft die Leidtragenden. Und irgendwie haben die Eltern plötzlich das Bedürfnis bekommen, wir möchten mit unseren Kindern zu Jesus, zum Rabbi. Das war damals ganz normal. Man hat in der jüdischen Kultur keine Babys getauft, sondern man hat Kinder zu den Rabbis gebracht, die haben sie gesegnet. Die Väter hatten den Auftrag, ihre eigenen Kinder zu segnen. Und diese Eltern hatten jetzt das Bedürfnis, zu Jesus zu kommen. Klammerbemerkung, das Wort, das hier gebraucht wird für Kinder, beschreibt Kinder bis 12 Jahren. Also wir wissen nicht genau, wie alt sie waren, aber auf jeden Fall waren sie noch nicht religionsmündig in der damaligen Kultur. Und jetzt geschah Folgendes. Wir lesen diesen Vers weiter. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Die Jünger führten sich auf wie Bodyguards. Sie wollten Jesus beschützen. Sie hatten erst vor kurzem wirklich erfasst, dass Jesus der Messias ist. Und sie hatten die Hoffnung, Jesus richtet jetzt sein Reich auf. Der ist jetzt mit ganz wichtigen Dingen beschäftigt. Der hat jetzt keine Zeit für Kinder und so diesen Rabbi-Kram, das können andere auch machen. Nein, wir müssen den beschützen. Der muss Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge. Und die Jünger haben damit Menschen, Eltern mit ihren Kindern, abgehalten, zu Jesus zu kommen. Und das hat bei Jesus etwas ausgelöst. Wir lesen im nächsten Vers, Vers 14, sehr verärgert über seine Jünger. Und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen, wie ihnen. Dass die Jünger Menschen den Zugang zu Jesus verunmöglichten, das hat Jesus verärgert. Das hat ihn zornig gemacht. Warum? Der Weg zu Jesus muss aus der Sicht von Jesus für jeden, jederzeit immer offen sein. Weil seine Hauptbotschaft war, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, kommt zum Vater. Also der Weg zum Vater war versperrt, wenn Menschen nicht mehr zu Jesus kommen können. Und das hat ihn bewegt. Und dann spricht Jesus davon, dass Menschen das Reich Gottes besitzen können. Man kann das Reich Gottes aber nur besitzen, wenn man es annimmt wie Kinder. Einfach im Vertrauen. Einfach annehmen. Diese unmündigen Kinder, sogar sie waren für Jesus so wichtig, dass der Weg zu ihnen zu ihm offen sein muss. Auch sie dürfen kommen und auch sie können schon Anteil am Reich Gottes haben, ob schon aus dem jüdischen Denken Kinder unter 12 Jahren für den Glauben keine Rolle spielten. Aber Jesus setzt da andere Maßstäbe. Und dann sagt er Folgendes in Vers 15. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft, ist ein Begriff, der mit dem ewigen Leben gleichzusetzen ist, wie wir noch sehen werden im Verlauf der Geschichte. Das ewige Leben kann man nur bekommen, wenn man es wie ein Geschenk entgegennimmt. Aber ein Geschenk, das ich entgegennehme und dann irgendwo hinlege und mit dem gar nichts mehr mache, das hat wenig Sinn, oder? Also man muss das Geschenk annehmen, man muss es auspacken, man muss es benutzen. Wenn ich ein Lotto-Sechser hätte, Klammerbemerkung, ich habe noch nie Lotto gespielt und ich werde auch nie Lotto spielen, aber wenn ich ein Lotto-Sechser hätte, dann hätte ich rechtlich Anspruch auf den Gewinn. Aber dieser Gewinn würde mir nichts nützen, wenn ich mich nicht melde und wenn ich nicht meinen Lottozettel vorweisen kann. Und genauso ist es mit dem ewigen Leben. Das ewige Leben kann jeder besitzen, jeder Mensch. Aber man muss es annehmen, auspacken und benutzen. Man muss sich melden. Das ist notwendig. Jesus spricht hier also von den Aufnahmebedingungen, wie man ins Reich Gottes kommt. Und er hat dann schlussendlich auch gesagt, dass er selber die Verkörperung vom Reich Gottes ist. Also ins Reich Gottes hineinkommen heißt Jesus annehmen, Jesus als Geschenk vom Vater annehmen. Auf ihn vertrauen. Wir werden nachher noch sehen, was das alles bedeutet. Wie kann also ein Mensch in die ewige Beziehung zu Gott kommen? Indem er wie ein Kind Jesus als Geschenk, das ewige Leben als Geschenk für sich in Anspruch nimmt. Und Kinder unter 12 Jahren, wenn man ihnen was schenkt, die haben nicht als ersten Gedanken, was muss ich zurückschenken? Das machen erst die Erwachsenen dann. Nein, sie freuen sich einfach. Sie freuen sich darüber, dass sie dieses Geschenk bekommen. Und dann lesen wir weiter im nächsten Vers. Und er nahm die Kinder auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Da kommen Menschen zu Jesus mit ihren Kindern. Jesus nimmt sie in Empfang. Er zeigt ihnen seine Liebe. Und er segnet sie. Und das macht Jesus mit jedem Mensch, der zu ihm kommt, im Vertrauen. Und damit kommen wir zur zweiten Begebenheit, die sich gerade anschließt. Und diese Begebenheit beantwortet die Frage, wie gelingt es nicht, in eine ewige Beziehung zu Gott zu kommen? Was ist der falsche Weg, den Menschen einschlagen wollen? Jesus ging nach dieser Kindersegnung weiter und dann lesen wir in Vers 17 Folgendes. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Merken wir, wie diese zwei Ereignisse zusammenhängen? Vorher hat Jesus gerade gesagt, um ins Reich Gottes zu kommen, muss man das Reich Gottes annehmen wie ein Geschenk. Jetzt kommt ein junger Mann und fragt, was muss ich tun? Was muss ich leisten, um das ewige Leben zu bekommen? Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass das ein sehr wohlhabender, angesehener, junger Mann war. Und auf der anderen Seite war er irgendwie auch sehr demütig, denn er kam auch zu Jesus, ging auf die Knie vor Jesus, ging in den Staub vor Jesus, drückt seine Ernsthaftigkeit aus und hat eine ganz entscheidende Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was löst diese Frage bei Jesus aus? Irgendwie auch wieder eine komische Reaktion. Im nächsten Vers, Vers 18: Warum nennst du mich gut? Entgegnet Jesus. Gut ist nur Gott und sonst niemand. Jesus lenkt den Blick dieses jungen Mannes auf die Vollkommenheit Gottes und sagt: Nur Gott ist gut. Er ist die Quelle und er ist der Maßstab für Gutsein. Warum macht Jesus das? Es ist möglich, dass er überzeugt ist davon, dass dieser reiche junge Mann selbst überzeugt ist: Ich bin gut. Ich bin gut. Aber wenn er dieses Gefühl hat, ich bin gut, warum hat er dann auch das Gefühl, ich habe das ewige Leben noch nicht? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir spüren hier eine Spannung, die im Raum herrscht. Jesus fährt fort und sagt in Vers 19: Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Also Jesus beantwortet diesem jungen Mann die Frage: Was musst du tun, um das ewige Leben zu bekommen? Gottes Gebote halten. Und interessant ist jetzt, dass Jesus 6 der 10 Gebote zitiert. Und zwar alle Gebote, die die zwischenmenschliche Ebene betreffen. Er hat diese 6 Gebote an einer anderen Stelle zusammengefasst, in der Aussage: Liebe deinen Mitmenschen genauso wie dich selbst. Also, das musst du tun, um ewiges Leben zu bekommen. Was löst es beim jungen Mann aus? Also bei mir hätte es ausgelöst: Oh, keine Chance. Keine Chance. Ich liebe nicht in jedem Moment die anderen genauso wie mich selbst. Wie sieht es dieser junge Mann? Im nächsten Vers lesen wir: Meister, erwidert der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Also im jüdischen Kontext sagt er: Seit ich religionsmündig bin, seit ich 13 bin, habe ich diese Gebote alle gehalten. Alle. Immer. Das löst bei Jesus auch wieder was aus. Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sieht die Ernsthaftigkeit, die dieser Mann an den Tag legt. Er sieht, er will Gott gefallen. Er will das Richtige tun. Er will das ewige Leben. Aber Jesus fährt dann sehr interessant fort. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Kommen nur arme Leute in den Himmel? Warum macht Jesus das jetzt mit diesem jungen Mann? Also dieser junge Mann hat gerade gesagt, ich habe den Nächsten, meinen Mitmenschen, immer so geliebt wie mich selbst. Und jetzt prüft das Jesus. Wenn das so ist, dann bist du ja bereit, das, was du besitzt, den anderen zu geben. Geh hin, verkauf alles. Also auf der einen Seite eine Aufforderung zur Handlung, etwas zu tun. Und auf der anderen Seite eine Einladung, komm und folge mir nach. Und im Kontext heißt ja das dann, dass Jesus ihm sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mit mir unterwegs bist, wirst du alles haben, was du brauchst. Du brauchst dann deinen ganzen Besitz nicht. Ist nicht nötig. Also wenn dieser junge Mann auf das hört, was Jesus sagt, beweist er damit, dass er tatsächlich den Nächsten mehr liebt oder so liebt wie sich selbst. Und er würde auch die ersten drei Gebote einhalten, die Jesus zusammengefasst hat in der Aussage, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Wenn er das tut, wird er die Gebote halten. Nun, wie reagiert dieser Mann? Nächsten Vers, Vers 22. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Verstehen wir, diese Reaktion zeigt das Grundproblem auf von diesem jungen Mann. Das Grundproblem ist in unserem Leben immer, entweder haben wir Gott im Zentrum oder wir haben Götzen im Zentrum. Immer. Jetzt wird deutlich, dass er einen Götzen im Zentrum hat, nämlich seinen Besitz. Und dieser Götze hindert ihn, auf Gottes Wort durch Jesus zu reagieren. Der Schatz auf Erden ist ihm wichtiger als der Schatz im Himmel, von dem Jesus gesprochen hat. Er zeigt damit mit seiner Reaktion, er schafft es nicht, durch das Tun ewiges Leben zu bekommen. Jesus nutzte diese Gelegenheit und wendet sich seinen Schülern zu, seinen Jüngern, und sagt Folgendes in Vers 23. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Merken wir, ewiges Leben zu bekommen, ins Reich Gottes kommen, ist dasselbe. Immer wieder werden wir in der Bibel darauf hingewiesen, dass Besitz, das Geld, eine ungeheure Macht ausüben kann auf uns Menschen. Und deswegen hat Jesus Besitz manchmal mit einem Götzen in Verbindung gebracht und hat Besitz, Geld, Mammon genannt. An einer anderen Stelle lesen wir im Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Er wird für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Diese ganze Situation war für die Jünger zutiefst irritierend und verwirrend. Denn in ihrer Bibel im Alten Testament war eine Tatsache, dass Besitz ein Ausdruck von dem ist, dass ich unter der Gunst Gottes stehe, dass ich den Segen Gottes habe. Und jetzt dreht Jesus plötzlich alles auf den Kopf. Wir lesen in Vers 24 über die Reaktion der Jünger. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist das einzige Mal in den drei ersten Evangelien, in denen Jesus seine Jünger mit Kindern anspricht. Und damit macht er noch einmal einen Bogen zu dem, was vorher passiert ist mit den Kindersegnungen. Kinder, es ist schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Schwierig, das ewige Leben zu bekommen. Ihr müsst nämlich werden wie Kinder. Jesus setzt noch eins drauf und sagt im nächsten Vers, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Damit greift Jesus ein Sprichwort aus der damaligen jüdischen Kultur auf. Und dieses Sprichwort meint etwas, das absolut unmöglich ist. Denn damals war das größte bekannte Tier, das die Leute kannten, ein Kamel. Und die kleinste Öffnung, die bekannt war, war das Nadelöhr. Aber irgendwie passt das nicht zusammen, geht nicht durch. Es ist unmöglich. Also Jesus sagt, wer auf sein Reichtum vertraut und dann vielleicht sogar noch glaubt, ich lebe unter der Gunst Gottes, der kommt unmöglich ins Reich Gottes. Das hat nochmals Auswirkungen auf die Jünger. Im nächsten Vers. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Merken wir, die Liste der Wörter wird immer länger. Reich Gottes, ewiges Leben, gerettet werden. Meint immer dasselbe. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, wenn das so schwierig ist? Und Jesus antwortet darauf Folgendes im Vers 27. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Verstehen wir das? Wenn Menschen durch Tun gerettet werden wollen, dann ist es unmöglich. Die Rettung geschieht nur durch die Allmacht Gottes. Er kann Menschen retten. Also Jesus redet hier über den Vergleich von Religion und Evangelium, gute Nachricht. Religion wird buchstabiert mit T-U-N, tun. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und diese zwei Ereignisse machen deutlich, egal wie ein Mensch sich anstrengt, er schafft es nicht durch seine Leistung. Er schafft es nicht durch Tun ins Reich Gottes zu kommen, durch Tun gerettet zu werden, durch Tun das ewige Leben zu bekommen. Das Evangelium wird aber buchstabiert mit getan. Es ist getan. Gott allein kann Menschen retten. Und Gott wurde Mensch in Jesus Christus und hat an unserer Stelle alle Gebote jederzeit vollkommen eingehalten. Er war ohne Schuld. Er hätte das ewige Leben durch sein Tun erreicht. Und dann war er bereit, unser fehlendes Tun, unsere Übertretungen der Gebote Gottes, unsere Schuld, unsere Sünde auf sich zu nehmen und dafür zu sterben, dafür sein Leben hinzugeben, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen können. Er hat es getan. Gott hat es getan. Warum ist es so schwierig für einen Menschen gerettet zu werden? Weil er seinen Stolz aufgeben muss. Weil er sich demütigen muss. Weil er zum Punkt kommen muss, ich bin nicht gut genug für Gott. Bei mir fehlt einiges. Ich brauche Vergebung. Ich brauche ein neues Leben. Ich brauche das, was Jesus mir anbietet, als Geschenk. Das Wort Gottes macht es an einer anderen Stelle noch deutlicher. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9, lesen wir Folgendes. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Hast du dieses Geschenk Gottes in Empfang genommen, ausgepackt und benutzt du es, das geschenkte ewige Leben? Wenn du das gemacht hast, dann hast du die Gewissheit, der Tod kann mir nichts anhaben. Es geht weiter. Ich werde ewig mit meinem Vater im Himmel verbunden sein. Auf einer neuen Erde, in einem neuen Himmel. Wenn du diese Gewissheit hast, dann sollst du das ewige Leben, das du jetzt schon besitzt, benutzen, ausleben. Im nächsten Vers lesen wir nämlich in Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, jetzt kommt es tun, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn ich das ewige Leben habe, versuche ich Gott in mir durch mein Reden und mein Tun wirken zu lassen. Ich bin dann interessiert daran, das zu tun, was Gott gerade für mich vorbereitet hat, und das zu füllen mit Leben. Ermutigen wir einander als Glaubensgeschwister auf diesem Weg, in diese Berufung, unser Leben zu entfalten mit dem, was Gott durch uns tun will. Aber wenn du heute Morgen da bist oder das irgendwann hörst und du hast keine Gewissheit, ich weiß nicht, ob ich das ewige Leben habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Geschenk wirklich in Anspruch genommen habe, dann möchte ich dir helfen. Ich werde ein Gebet vorbeten, immer einen Satz, laut, und dann wiederhole ich ihn nochmals leise. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, dann kannst du das einfach mitbeten. Und das ist dann dasselbe, wie wenn du das Geschenk Gottes jetzt für dich in Anspruch nimmst. Und dann im Besitz bist von diesem ewigen Leben, das Jesus schenken will. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist, der mich rettet. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist, der mich rettet. Ich rechne damit, dass du die Tür ins Reich Gottes bist. Ich rechne damit, dass du die Tür ins Reich Gottes bist. Ich bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst und mich mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringst. Ich bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst und mich mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringst. Ich bringe dir alles Trennende, alle Schuld, alle Übertretungen deiner Gebote und bitte dich um Vergebung. Ich bringe dir alles Trennende, alle Schuld, alle Übertretungen deiner Gebote und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dieses Gebet erhörst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dieses Gebet erhörst. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht, dann gebe ich dir einen seelsorgerlichen Rat. Erzähl es heute irgendjemandem. Erzähl, dass du das Geschenk des ewigen Lebens für dich in Anspruch genommen hast. Und du wirst merken, dass wird diese Entscheidung noch enorm verfestigen in deinem Herzen.